Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Grüezi miteinander auf DRS 1. Ich bin Ricarda Simonette und am Radio. Da sieht man Falten oder schon ein bisschen schütteres Haar. Ja, nicht reden tun wir im erweiterten Sinn, aber genau über das, über das Älterwerden im Buchzeichen. Wir hier im Westen legen ja recht viel Wert auf unser Äußeres. Jung, straff, sportlich muss es sein. Kein Wunder macht vielen Menschen so das Älterwerden Mühe. Die Runzeln, die Flecken an der Hand. Genau dieser Moment im Leben kann aber auch eine Chance sein, zum neuen Wert entdecken oder die Weichen nochmal ganz anders zu stellen. So wie die Heldin Rosie das gemacht hat im letzten Roman von der irischen Bestseller-Autorin Nuala O'Phelan. «Der dunkle Tag, dunkle Tage, helles Leben» heisst das Buch. Das ist jetzt auch auf Deutsch rausgekommen. Und Lucia Stettler, sie diskutiert darüber im Buchzeichen mit der Publizistin Clara Obermüller.
Clara Obermüller, Bücher, die ihn packen, die ihn reinnehmen, die berühren auch häufig irgendetwas in ihm. Eine Sehnsucht, eine Angst, eine Freude. Was ist es, was Nuala O'Phelan bei euch angetöpft hat?
Also ganz allgemein gesagt sind es weibliche Grunderfahrungen. Und da ganz speziell, und das hat mich natürlich persönlich sehr angesprochen und auch getöpft, ist die Erfahrung vom Älterwerden als Frau. Und es ist auch darüber hinaus noch ein Buch über eine Frau oder ein Buch für Frauen, die ein Leben lang probiert haben, ihren Drang nach Abenteuer, Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung, also alles, was man so als Emanzipation bezeichnet, unter einen Hut zu bringen mit der Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit und Zugehörigkeit. Das gibt mir vielleicht nicht so gern zu und ist froh, wenn es jemand anderes für einen sagt und kann sich dann sehr einfühlen, fühlt sich sehr verstanden, wenn man das liest.
Also für mich war es so etwas, was mich sehr angesprochen hat, was ich so eigentlich noch nie gelesen habe, so direkt. Die Nuala O'Phelan hat Jahrgang 1940. Ihre Hauptfigur im Roman, die Rosie, die ist etwas jünger, so Mitte 50. Ich bin knapp über 50, aber ich ahne so beim Lesen, was da noch so für Zumutungen auf einem warten als Frau. Mir dünkt, sie bringt das sehr schön auf den Punkt, wie man beim Älterwerden ganz langsam aus der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit rausgeht, eine Art wie unsichtbar wird und halt, der jüngeren Generation auf dieser Bühne muss Platz machen.
Also im Gegensatz zu Ihnen ahne ich es nicht nur, sondern weiss sehr genau, wie es ist. Ich bin aufs Jahr gleich alt wie die Autorin, also ich bin eine Generationsgenossin von ihr. Was mich das Besondere tunkt bei ihr ist, dass sie gewisse Sachen sehr direkt ausspricht und Wort findet für Erfahrungen, wo man zumindest in der Öffentlichkeit nicht so wahnsinnig gern anspricht, die auch im gesellschaftlichen Diskurs eher tabuisiert sind, eben das Älterwerden von Frauen, was das für Auswirkungen hat auf Beziehungen zum anderen Geschlecht, auf alles, was mit Liebe, Sexualität zu tun hat. Das sind tabuisierte Bereiche, heikle Bereiche. Viele können da nicht drüber reden. Sie kann es, zumindest kann sie drüber schreiben. Und löst natürlich da bei ihren Leserinnen, ich gehe davon aus, dass es hauptsächlich Leserinnen sind, sehr viel aus. Und so das Gefühl, endlich sagt es mal eine.
Hören wir mal so einen typischen Ausschnitt aus dem Roman an. Die Rosie, wie gesagt, Mitte 50, schaut zurück, wie sich ihre Rollen als Frau und Verführerin in dieser Gesellschaft mit den Jahren ganz süferli verändert hat.
Zwischen 20 und 40 kannte ich keine Furcht. Es war nicht so, dass ich jeden Mann haben konnte, den ich wollte, weit gefehlt. Aber wenn ich da war, merkte es jeder. Ich wurde beschnüffelt und erforscht. Man interessierte sich für mich, weil man etwas Besonderes in mir sah. Und dann überschritt ich die 40. Das große Spiel, der spannende Austausch mit anderen, definierte so klar den Sinn und Zweck meines Lebens. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich das je ändern könnte. Schließlich rückte mein 50. Geburtstag näher, und es war, als wären plötzlich die Menschenmassen aus der Arena verschwunden. Ich war allein und alle Plätze um mich herum waren leer. Dann lernte ich Leo kennen. Ich hatte meine alte Rolle wiedergefunden. Ich war wieder warm und anschmiegsam und weiblich. Und jetzt? Ohne Leo? Wenn ich ins Kilbride Inn ging, spürte ich jedes Mal, wie sich im Lauf der Jahre mein Platz auf der Welt verkleinert hatte. Ich kam zur Tür herein und die Männer, die am Tresen standen, schauten kurz in den Spiegel hinter den Flaschen, weil sie wissen wollten, wer kam. Wenn sie mich erblickten, schauten sie wieder nach unten und redeten unbeirrt weiter. Sie verzogen keine Miene. Es lohnte sich nicht, das Eintreten einer Frau zu registrieren, die in ihren Augen unsichtbar war.
Ja, das ist sehr genau beobachtet und sehr unsentimental eigentlich beschrieben. Ich glaube, das erfährt jede Frau und muss sich dann die Frage stellen, ja, wie definiere ich mich eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn von meinem Dasein als Frau? Eben beachtet zu werden, um schwer zu werden, anzukommen und so weiter bei den Männern oder in mir selber den Sinn zu finden. Und diese Auseinandersetzung läuft bei dieser Frau, bei dieser Rose in diesem Roman ab. An dem nehmen wir Anteil und erkennen uns auch ein Stück weit, denke ich, drin wieder.
Die Rosie trägt auffallend viel Züge von der Autorin selber, von der Nuala Feilon. Auch sie ist beruflich sehr erfolgreich, hat bewusst auf Ehe und Familie verzichtet, weil ihr eben die Unabhängigkeit und Freiheit sehr wichtig war. Sie hat auf der ganzen Welt gearbeitet, hat mal längere, mal kürzere Affären gehabt, aber eigentlich nie etwas Dauerhaftes mit einem Mann aufbauen können. Jetzt, am Anfang des Romans, kommt sie zurück in ihre Heimat Irland, in ein Dorf in der Nähe von Dublin.
Ja, sie kommt zurück, vordergründig gesehen, wie sie sich um eine alte Tante muss oder will kümmern, wo Mutterstelle an ihr vertreten hat. Ihre Mutter ist ganz früh gestorben und dann ist die Schwester von der Mutter ins Haus gekommen, wo selber noch fast ein Kind war und hat sie aufgezogen. Auch der Vater ist relativ früh gestorben und sie ist eigentlich ihre einzige nahe Bezugsperson immer gewesen. Das ist die äußere Situation, aber ich denke, sie kehrt auch innerlich irgendwo zurück. Die Frau steht an einem Scheideweg. Es ist in einer Krise, man kann jetzt sagen Wechseljahr oder eben was wir vorher beschrieben haben mit dem Älterwerden. Und damit auch ist es ein Heimkommen im doppelten Sinn verbunden. Einerseits äußere Rückkehr nach Irland und Rückkehr in das Haus zu dieser Tante. Aber es ist auch ein innerliches Zurückkommen zu sich selber. Sie ist am Punkt, wo sie sich muss fragen, was ist das Leben gewesen? Was hat es mit mir gemacht? Wie will ich das Leben weiterleben? Und im Kern vom Ganzen, wer bin ich? Wo gehöre ich her?
Und sie geht dann fast ein bisschen auf eine Entdeckungsreise. Wie soll es weitergehen? Und dann gibt es dann gewisse Faktoren, die ihr im Grunde genommen dabei helfen. Ein Haus spielt zum Beispiel eine wichtige Rolle. Per Zufall erfahrt sie, dass das Haus, wo ihre Mutter und eben ihre Tante Min aufgewachsen sind, dass das jetzt wieder zu haben ist. Das war offenbar lang so auf einem Armeegelände und nicht zugänglich gewesen. Und jetzt kann man das wieder haben. Und eines Tages geht sie eben mal das anschauen und ist völlig überwältigt. Das Haus steht auf Klippen oben. Fasziniert läuft Rosie durch den Garten und genießt den phänomenalen Blick über das Meer.
Dann wandte ich mich dem Haus zu, in dem meine Mutter und Min aufgewachsen waren. Das Holz der Tür war morsch und verwittert und das Schlüsselloch war mit uraltem Dreck verstopft, so hart wie Stein. Also nahm ich meine Nagelschere und stocherte mit der Spitze darin herum. Und ich schaffte es tatsächlich, den verkrusteten Schmutz herauszupulen. Schließlich spuckte ich auf den Schlüssel, bis er ganz glitschig war, steckte ihn ganz langsam und mit angehaltenem Atem ins Schlüsselloch und machte die Augen zu. Der Schlüssel ließ sich drehen und ich hörte, wie das Schloss klickte. Was für ein herrliches Geräusch! Ich drückte die Tür auf und Sonnenlicht flutete in den Raum, der länger als ein halbes Jahrhundert im Dunkeln gelegen hatte. Es war nicht zu übersehen, dass niemand dieses Haus betreten hatte, seit es einst verlassen wurde. Mit Geschepper und Getöse wühlte ich mich durch die verrosteten Eimer und Töpfe, die hinten in der Küche auf dem Boden lagen. Ich zerrte an der schweren Hintertür und quietschte vor Vergnügen, als sie sich mit dem gleichen Geräusch löste. Nichts konnte meinen Vormarsch aufhalten, nicht einmal das alte eiserne Wagenrad, mit dem die Holzplanken auf dem Brunnen gesichert waren.
Die alte verfallene Hütte wird für die Rosie quasi zur Lebensaufgabe. Sie macht sie wieder bewohnbar. Und es ist ja völlig offensichtlich, es gibt kein stärkeres Symbol für Heimkommen oder für Geborgenheit und Zugehörigkeit als ein Haus, wo man sich wieder kann bewohnbar machen kann. Und wo eine ruhelose Frau, sie ist vorher in der ganzen Welt herumgefahren und hat das auch genossen. Und ich glaube, in diesem Haus, und darum ist das Erlebnis so stark für sie, merkt sie, da könnte ich eine Art wieder Wurzeln schlagen.
Das Zurückkommen, das sich wieder anfreunden mit ihrer Heimat, das ist der endwichtige Strang in diesem Roman. Es gibt aber noch einen anderen, und das ist ein witziger, der hat mit Amerika zu tun. Die Rosie will nämlich eine Art Ratgeber für Frauen in ihrem Alter schreiben. Der Arbeitstitel heisst 10 Gedanken über den mittleren Abschnitt der Reise. Ich denke, das Projekt ist für die Rosie auch ein bisschen eine Art Selbsttherapie. Und man hat ja immer wieder Einblick in das Manuskript, das da langsam entsteht, und muss dabei etwas schmunzeln. Da tönt die Rosie dann sehr abklärt, wenn sie ihren Altersgenossinnen so Tipps gibt. Sie nimmt den Kontakt auf mit einem alten Freund aus Amerika, der ihr helfen soll, quasi das einem Verlag schmackhaft zu machen.
Ja, und geht aus dem Grund nach New York, um das ein bisschen einzufädeln und einen Agent zu finden, einen Verlag zu finden und so weiter. Und sie ist noch nicht lange dort, taucht die Tante Min plötzlich in New York auf. Das ist darum so überraschend, weil die hat vorher eigentlich alle Anzeichen von Depressionen dargelegt. Darum ist sie eigentlich auch zurückgekommen. Die Nachbarn haben ihr gesagt, es geht nicht mehr gut, du musst kommen. Die geht so auf die 70 zu, die Tante. Und geht nicht mehr aus dem Haus, leitet sich nicht mehr an, fängt an zu trinken, ist nur noch wenn überhaupt noch im Pub anzutreffen, benimmt sich komisch. Und plötzlich taucht sie in Amerika auf und das ist eine ziemliche Katastrophe, weil sie ist noch nie gereist. Es ist schon ein Wunder, dass sie überhaupt den Flieger gefunden hat und den Weg nach New York. Und dann kommt aber alles ganz anders. Die Tante Min findet sich plötzlich in dem Amerika, in dem New York, sehr gut zurecht, lernt sehr schnell andere alte Frauen kennen und entdeckt so etwas wie das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, nämlich ein Land, das keine Altersgrenzen kennt. Und ich glaube, das ist in Amerika effektiv so. Das ist diskriminierend, wenn man jemanden nach dem Alter fragt oder jemanden wegen dem Alter stellt oder so. Und findet da plötzlich Beschäftigungsfelder als am Buffet von einem Pub oder in einer Wäscherei oder in einem Hotel oder weiss ich was alles. Es ist ihr keine Arbeit, irgendwo zu gering. Und kommt wieder auf Beine, wird wieder lebendig, wird wieder gebraucht, findet wieder Bestätigung. Und das Lustige ist, dass es so wie zwei gegenläufige Bewegungen sind. Die eine kommt zurück und wird langsam sesshaft und ruhig. Und die alte Frau, die nie rausgekommen ist und ein scheinbar ganz ruhiges Leben gehabt, entdeckt plötzlich die weite Welt und die ungeahnten Möglichkeiten. Die Wege kreuzen sich und gehen dann auseinander und die Rosie muss ein bisschen konsterniert und mit der Zeit aber auch belustigend registrieren, dass jetzt die alte Tante sich ein bisschen in Selbstverwirklichung übt, wo sie schon sich wieder ein bisschen davon wegbewegt.
Ja, und während eben die Tante Minda offenbar zu neuen Horizonten aufbricht, völlig ein anderes Leben entdeckt, knaget die gute Rosie immer noch sehr stark an ihrem Älterwerden. Ihr letzter Liebhaber, der Leo, taucht zwar noch einmal bei ihrem Zierland auf, aber irgendwie finden die zwei nicht mehr recht zueinander. Die Rosie hat auch Mühe zu akzeptieren, dass halt die Leidenschaft nicht mehr so brennt. Gleichzeitig macht sie die Erinnerung an früher, an die aufregenden Zeiten, halbstief und sinnig.
Ich musste zu meinem Herzen sagen, hör auf, weh zu tun, beruhige dich, du kannst nichts machen gegen die Ruhelosigkeit und den Schmerz. Ich konnte nicht zu Leo sagen, bitte traure doch mit mir darüber, dass Liebhaber älter werden. Ich konnte nicht sagen, wenn ich dir so nahe bin, sehne ich mich verzweifelt nach jemandem, dem ich wirklich nahe sein kann. Ganz allein trug ich die Erinnerung an all das, was früher gewesen war. Die Erinnerung daran, wie viel Glanz und Schönheit ich mir für die Welt ausgedacht hatte, als ich noch jung war und glaubte, dass ich durch die Leidenschaft der Sinne das Reich der Unendlichkeit betreten könnte. Damals kam es mir manchmal so vor, als würde ich von der Erde abheben, ins Universum aufsteigen und vor lauter Wesenheit leuchten. Ich hatte nie gefragt, wer oder was ich war. Ich hatte alles für möglich gehalten.
Das, was jetzt die Rosie sagt, das könnte jetzt 1:1 wahrscheinlich auch die Nuala O'Feilon gesagt haben. Die Geschichte vom Älterwerden ist wirklich ihr ganz grosses Thema, der Verlust von der Leidenschaft, der Verlust auch vom eben bemerkt zu werden.
Vom begehrt werden. Und das Begehren hört ja nicht einfach auf, aber es braucht zwei dafür. Und da ist die Natur irgendwo auch ein bisschen ungerecht. Und mit dem hadern sie auch, nämlich Männer bleiben sehr viel länger im Geschäft, wenn man es mal so darf sagen, als Frauen. Und ja, darunter leiden sie und sie steht zu dem Leiden. Sie tut nicht so, als wäre sie schon drüber weg. Das ist das, was mir an ihr gefällt.
Genau. Mein Gast im heutigen Buchzeichen ist Publizistin Clara Obermüller. Und wir reden über den Roman «Dunkle Tage, helles Leben» von der irischen Autorin Nuala O'Feilon, wo jetzt 2 Jahre nach ihrem Tod endlich auf Deutsch herausgekommen. Es geht in diesem Buch, wie gesagt, auffallende Parallelen zwischen der Autorin und ihrer Romanfigur Rosie. Und Nuala O'Feilon hat, wie die Rosie, sehr Erfolg im Beruf. Sie war eine der populärsten Journalistinnen in Irland, hat regelmässig Kolumnen geschrieben in der Irish Times. Gewohnt hat sie halb in Irland, halb in den USA. Und der Spagat zwischen den Kulturen, der kommt auch in diesem Roman da sehr amüsant zum Ausdruck. Mit ihrer Autobiografie «Nur nicht unsichtbar werden» hat sie seinerzeit quasi den Durchbruch geschafft als Schriftstellerin. Da rechnet sie unter anderem mit ihrer schwierigen Kindheit ab. Nuala O'Feilon ist in Irland zusammen mit 8 Geschwistern in einem stockkatholischen Milieu aufgewachsen. Beide Eltern hatten Alkoholprobleme. Und das Mädchen ist in dieser Enge fast erstickt. Darum hat sie fort müssen von Irland zeitweise in eine Welt, wo es für Frauen eben auch andere Lebensmöglichkeiten gegeben als nur Ehe und Familie. Euer Folgebuch, der Roman «Ein alter Traum von Liebe», kreist ähnlich wieder um das Thema Selbstbestimmung und Älterwerden. Dass ihre Bücher dann auch im deutschsprachigen Raum sie Bestsellers wurden, das hat sie vor allem der Moderatorin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich zu verdanken. Die hat sich öffentlich in Zeitschriften und Fernsehsendungen enorm für die Nuala O'Feilon ins Zeug gelegt, hat von ihrer eigenen Betroffenheit nach der Lektüre von diesen Büchern geredet und sich damit, wie sie mir in einem Interview erzählt hat, ganz schön in die Nessle gesetzt.
Ich habe sehr viel Häme von der Kritik einstecken müssen, immer von der männlichen Seite der Kritik, weil so darf eine Frau über Leidenschaft, Sinnlichkeit, Ängste, Altwerden eigentlich nicht schreiben. Das galt als Schwulst, das galt als nicht literarisch. Ich glaube nach wie vor an diese Bücher und auch an die Kraft und die Bedeutung dieser Bücher und habe nie bereut, die so populär gemacht zu haben. Viele, viele Frauen haben das gelesen und haben sehr viel Stärke und Trost daraus bezogen.
Und genau da sieht Elke Heidenreich das Geheimnis von der Nuala O'Feilon, dass sie so radikal ehrlich über ihre Gefühle und Schmerzen schreibt.
Naja, ihr Hauptthema ist die Suche nach Liebe. Lieben und geliebt werden war ihr großes Thema. Und sie sagt, ich hatte in meinem Leben nie ein normales Alltagsglück. Ich hatte keine normalen Eltern. Ich bin als Kind nicht normal in den Arm genommen worden. Ich habe immer gesucht nach einem bisschen ganz normalem Glück. Und das Normale war mir nicht gegönnt. Also hat sie sich in Affären mit Männern und Frauen gestürzt. Aber sie konnte nie etwas festhalten. Sie war nicht gemacht für Dauer. Sie hat nicht hingekriegt, ein normales Leben zu leben. Sie sagt, das ist die irische Krankheit. Alkohol für die Männer und Wut für die Frauen. Für sie war ja auch Alkohol erst das große Thema und später dann die Wut. Und um an dieser Wut nicht zu ersticken, hat sie angefangen, ihre Bücher zu schreiben. Hat geschrieben über ihre Leidenschaften, über ihre Jugend, über das Trinken, über die Kraft der Literatur und dann aber auch eben über das Altwerden, über das Nachlassen der Leidenschaften, über die Wehmut. Und sie sagte, wir gehen auf das Alter zu wie über ein Minenfeld. Dauernd passiert irgendwas und dauernd geht was hoch. Und Sie war sehr unbarmherzig und streng mit sich, hat ihre eigenen Fehler gnadenlos seziert. Und obwohl es alles Ich-Ich-Ich-Bücher sind, bis auf einige Ausnahmen, wo sie über andere Frauen schreibt, ist es für mich Literatur, weil sie sehr stark und sehr kraftvoll schreibt und einen durchaus in den Bann zieht.
Delke Heidenreich hat Nuala Felon nur einmal persönlich getroffen, an einer Literaturveranstaltung. Und das war sofort eine grosse, gegenseitige Seelenverwandtschaft zu spüren, erinnert sie sich.
Ich habe sie sehr, sehr gern gemocht und habe dann erschüttert von ihrem Krebs gehört. Man hat ihr gesagt, dass sie Krebs hat und dass sie sterben muss. Außer man könne vielleicht noch mit einer Chemotherapie was verlängern und machen. Und dann hat sie sofort das abgelehnt und gesagt, ich will das nicht. Seit ich weiß, dass ich sterben muss, hat das Leben für mich keine Qualität mehr. Ich möchte überhaupt nicht behandelt werden. Ich hatte ein fantastisches Leben und es gibt keine Heilungschancen, außer durch aggressive Methoden. Dann lebe ich jetzt meine letzten Wochen und weiß einfach, bald ist Schluss. Und das hat sie gemacht, stark wie immer in ihrem ganzen Leben. Und man darf nicht unterschätzen bei der Tatsache, dass sie so sehr viel über Gefühle geschrieben hat und sich zu ihren Gefühlen bekannte, dass sie eine absolute Intellektuelle war. Sie hat studiert, sie war Korrespondentin der Irish Times. Und sie war durchaus nicht nur eine irische Bauerntochter, die über Probleme schreibt, sondern sie war eine sehr gescheite, kluge Frau, die fantastische Reportagen geschrieben hat. Und ich stehe auch nach wie vor total zu ihren Büchern, da mögen die Männerkritiker sagen, was sie wollen. Ich weiß, dass diese Bücher Hunderttausende von Frauen erreicht haben und immer noch ihnen auch was zu sagen haben.
Da bestätigt ja jetzt wie Delke Heidenreich eure Meinung, Clara Obermüller. Sie hat etwas zu sagen.
Sie hat etwas zu sagen und sie spricht auch absoluten Nerv in einem an, ob man es will oder nicht. Ich bin nicht ganz der Meinung von der Elke Heidenreich, was die literarische Qualität betrifft. Ich bin jetzt zwar kein Mann und ich finde es auch nicht ganz richtig, das so auf Mann-Frau-Problematik zu reduzieren. Mir ist manchmal auch zu schwülstig. Ich finde es auch kein Zufall, dass die Rose im Roman, also jetzt in dem Roman «Dunkle Tage, helles Leben», Ratgeber will schreiben, weil es hat gewisse Passagen, haben so den Ratgeber-Touch, wo eine Frau der anderen sagt, wie sie es machen soll. Sie ist auch wie schwülstig, sie ist auch manchmal ein bisschen geschwätzig, sie ist zu ausführlich, man hätte es vielleicht ein bisschen lektorieren können. Das alles sehe ich durchaus, also da habe ich durchaus gewisse Reserven. Aber ich lese auch nicht immer als Literaturkritikerin, sondern manchmal einfach als ganz naive Leserin. Und als solche kann ich auch Ja sagen zu diesen Büchern, auch wenn die Literaturkritikerin in mir manchmal ein bisschen den Finger aufhebt.
Der Mut zum Emotionalen hat Elke Heidenreich angesprochen. Das ist etwas, was mich persönlich eben noch anspricht. Da merke ich mal, sie hat manchmal durchaus halt auch den Hang ein bisschen zum Kitsch, aber wir lieben ja alle ein bisschen den Kitsch. Hören wir doch noch einmal eine Passage aus dem Roman «Dunkle Tage, helles Leben». Nach allem Hadern fährt jetzt die Hauptfigur Rosie langsam an, den Abschied von der Jugend zu akzeptieren.
Ich versuchte, meinen älter werdenden Körper als etwas zu betrachten, was mich mit der Natur verband. Konnte ich meinen eigenen Herbst nicht auch als eine Zeit üppiger Farben betrachten? Was nützt es, Erlebnissen und Gefühlen nachzutrauern, die niemals wiederkehren würden? Jugend, Leidenschaft, kritikloser Enthusiasmus, überschäumende Hoffnung. Wäre es nicht sogar vorstellbar, dass man glücklich sein konnte ohne das alles?
Ja, das ist ein anderer, neuer Ton im ganzen Buch, der da anklingt, nämlich etwas von Einverständnis, Gelassenheit, das Leben, sich selber annehmen, wie es einmal ist. Ich sehe das als eine Art, also jetzt persönlich als eine Art Ziel an, muss zugleich sagen, ich bin noch nicht dort. Ich denke, Nuala Felon ist auch, wenn man das ganze Buch im Auge behaltet, auch noch nicht ganz an dem Punkt angelangt. Es ist eben noch viel Wut, es ist noch viel Frustration und Enttäuschung und Rebellion in dem Buch. Glücklicherweise, ich glaube, man würde es sonst nicht lesen, wenn es von A bis Z so abgeklärt wäre. Aber es hat natürlich etwas. Es ist schön, können Ja zu sagen zum Leben, wie es ist und zu sich selber, wie man ist und auch zu der Begrenztheit, zum Wissen, es geht jetzt nicht mehr so lange, wie es schon mal gegangen ist und vielleicht auch eine Vorahnung zu haben von dem, was dann eben gekommen ist, nämlich einen eigentlich relativ frühen Tod, wenn man denkt, sie war noch nicht 70, wo sie gestorben ist. Das alles klingt in dieser Passage an, wo eben auch in diesem Buch drin ist. Aber wenn ich jetzt dann einen kleinen Einwand machen darf, auch so ein bisschen der Ratgeber-Ton, das habe ich eigentlich gemeint, hat eben, wenn man jetzt die schönen Farben vom Herbst gesehen und so, ja, ich pfeife manchmal auf die schönen Farben, ich hätte vielleicht lieber noch mal ein bisschen Frühling.
Sie selber hat noch im Vorwort geschrieben zu diesem Buch, man kann lernen, mit dem Schmerz umzugehen, man muss ihn nur an einen weniger zentralen Ort im eigenen Innern verbannen. Finde ich noch einen schönen Satz. Und Gelassenheit, habt ihr vorhin gesagt, wahrscheinlich ist es halt eine Kunst, die Gelassenheit zu finden.
Ja, es passt auch zum Ganzen. Es gehört auch zu der Sehnsucht, die man hat. Das ist ja auch das ganze Buch durch, eben bei aller Abenteuerlust und bei allem Ausbruch und allem Drang nach Eigenständigkeit, immer auch die gegenläufige Sehnsucht zur Ruhe zu kommen, heim zu kommen, noch immer dazuzugehören. Also alles das, was sie ein Leben lang nicht gehabt hat. Und auch das bleibt letztlich eine Sehnsucht, auch wenn sie jetzt das Haus hätte oder die Hütte hat und das, die Wurzel vielleicht noch hat können schlagen und zu dem Irland wieder hat ein Stück weit können Ja sagen. Aber ganz aufgelöst wird der Zwiespalt ja nicht, Gott sei Dank nicht.
Ich verbrachte den Nachmittag damit, Mins Haus zu putzen und den Garten zu wässern. Im Radio kam ein Lied, das für mich so eine Art private Erkennungsmelodie war, weil ich es immer dann hörte, wenn ich gerade zu der Erkenntnis gekommen war, dass ich weiterziehen sollte. Es war das letzte Lied, das Schubert komponiert hatte, und ich kannte es auswendig. Der Hirt auf dem Felsen hieß es. Seltsamerweise wird das Lied immer von einem Sopran gesungen. Die Singstimme teilt der Welt mit, welch tiefer Gram sie verzehrt, dass ihre Freude dahin und alle Hoffnung von ihr gewichen ist. Und dann kommt eine schwindelerregende, hinreißende und völlig unmotivierte Kehrtwendung. Die Sopranstimme beginnt plötzlich zu jubeln. Der Frühling willkommen, der Frühling mein Freud. Nun mache ich mich fertig, zum Wandern bereit. Ich hatte dieses Lied immer gespielt, wenn ich selbst wieder zum Wandern bereit war. Jetzt ging ich hinaus in Mins Garten und legte ein Gelöbnis ab. Das Wandern gehörte der Vergangenheit an. In meinem Inneren war ein Entschluss herangereift, ohne dass ich bewusst darüber nachgedacht hatte. Es gab einen ganz bestimmten Grund, weshalb ich mir überall und nirgends Freunde gesucht und freiwillig die Einsamkeit gewählt hatte. Der Grund war die Freiheit und das Verlangen, das Wunderbare zu suchen. Ich folgte diesem Wunderbaren über den ganzen Globus hinweg. Doch jetzt fand ich die normale Welt mindestens genauso spannend. Ich würde den Freunden antworten, wenn sie beim Picknick einen Toast auf mich ausbrachten. Ich bin nach Hause gekommen.
Vom Schmerz nicht mehr begehrt zu werden. Unter dem Motto ist das Buchzeichen gestanden. Gast bei der Lucia Stettler ist Publizistin Clara Obermüller gewesen. Sie haben über den letzten Roman von der Irin Nula O'Faylon diskutiert. «Dunkle Tage, helles Leben». Es gibt von dem auch ein Hörbuch. Ausschnitt daraus haben Sie gerade gehört hier im Buchzeichen auf DRS1. Und eine Liste mit allen Angaben und Informationen zu weiteren Büchern von der Nula O'Faylon gibt es im Internet auf der Homepage drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.